Deutschlandfunk Marktplatz.
Einen schönen guten Morgen aus dem Sendestudio in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz geht es heute um das Thema Reparieren statt Wegschmeißen. Dass mal was kaputt geht, gehört ja irgendwie dazu. Kaum ein Gerät ist für die Ewigkeit gemacht, egal ob es jetzt ein Toaster ist, eine Waschmaschine oder ein Handy. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich jetzt damit? Eins selber reparieren trauen sich vermutlich die wenigsten. Und weil es gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der oder die das defekte Gerät reparieren kann, ist die Antwort am Ende oft neu kaufen statt reparieren. Das soll sich ändern. Reparieren soll einfacher und günstiger werden. Das EU-Parlament hat im Frühjahr eine Richtlinie zum Recht auf Reparatur beschlossen und die Mitgliedstaaten haben jetzt 2 Jahre Zeit, dieses Recht auf Reparatur Wirklichkeit werden zu lassen. Das soll nicht zuletzt auch helfen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Deutschland will das sogar noch früher schaffen. Das Recht auf Reparatur sieht zum Beispiel vor, dass sich die Gewährleistung verlängert, wenn ein Gerät innerhalb der Frist repariert werden muss. Aber auch danach sollen Hersteller in die Pflicht genommen werden, zum Beispiel indem sie Reparaturen anbieten oder mindestens die Ersatzteile zur Verfügung stellen, und zwar zu angemessenen Preisen. Was allerdings auch voraussetzt, dass Geräte so gebaut werden, dass sie überhaupt repariert werden können. Auch da werden die herstellenden Firmen seit ein paar Jahren in die Pflicht genommen. Außerdem soll jedes Land eine zusätzliche weitere Maßnahme einführen, um Reparieren attraktiver zu machen. Denkbar ist da zum Beispiel eine Infokampagne zum Reparieren oder Kurse, in denen gezeigt wird, wie man selber kaputte Sachen repariert, oder ein Reparaturbonus, wie es ihn schon in Thüringen und Sachsen gibt und demnächst auch in Berlin geben soll. Was genau heißt das Recht auf Reparatur konkret für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Wie kommen Sie an den Reparaturbonus, wenn es denn in Ihrem Bundesland einen gibt? Wo finden Sie Betriebe, die Reparaturen anbieten, oder Repair-Cafés, in denen Sie selbst mit anpacken können? Und was genau lässt sich überhaupt reparieren? Um all das soll es heute gehen. Und wie immer wollen wir auch Ihre Fragen dazu beantworten. Und dafür habe ich mir Gäste eingeladen. Mit dabei ist Maike Janssen vom Umweltbundesamt, die sich da unter anderem damit beschäftigt, wie Konsum nachhaltiger werden kann und die Umwelt besser geschützt werden kann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Janssen sitzt in Berlin im Studio zusammen mit Katrin Meyer. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Runder Tisch Reparatur, der aus einer Initiative entstanden ist von Leuten, die dafür sorgen wollen, dass in Zukunft Reparieren das neue Normal wird und nicht wegschmeißen und neu kaufen. Schön, dass Sie beide dabei sind.
Hallo, guten Morgen.
Hallo. Außerdem sind uns Mara Mertin und Candy Studier aus Erfurt zugeschaltet. Guten Morgen auch an Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Mertin arbeitet bei der Verbraucherzentrale Thüringen, wo schon im 4. Jahr ein Reparaturbonus für die Reparatur von vielen Haushaltsgeräten beantragt werden kann, über die Verbraucherzentrale. Damit war Thüringen das erste Bundesland in Deutschland. Mittlerweile gibt es den Reparaturbonus, wie gesagt, auch in Sachsen, und in Berlin ist er geplant. Und Herr Stude ist Meister der Informationstechnik und hat in Werther einen Elektronikfachbetrieb, wo er auch schon vor Einführung des Reparaturbonus alle möglichen Geräte wieder in Stand gesetzt hat. Ein herzliches Willkommen auch an Sie.
Danke.
Ich habe mich vor ein paar Tagen mal auf der Straße umgehört hier in Köln, wie so die Stimmung ist beim Thema Reparieren, und was dabei herausgekommen ist, das hören Sie jetzt.
Hatten Sie schon mal ein Gerät, das kaputt war und das Sie reparieren lassen wollten?
Ja, mein iPad. Aber ich habe ein komplett neues bekommen, das haben die nicht repariert.
Und die bieten schon an, jetzt beim Mediamarkt zum Beispiel, jetzt 5 oder 6 Jahre zusätzliche Garantie, ne? Was nützt mir, wenn ich da irgendwie einen Ersatzteil kaufe und das andere geht dann an der Zeit kaputt? Irgendwann hört alles auf, ne?
Es ist ja immer die große Frage, wenn so ein elektrisches Gerät kaputt geht, ist es besser, sich was Neues zu kaufen oder das alte reparieren zu lassen? Nee. Was findest du grundsätzlich besser?
Ja, reparieren zu lassen, rein konsumtechnisch bin ich immer für reparieren. Auch teilweise, wenn es teurer ist, aber es kommt natürlich darauf an, wie viel teurer es ist.
Ich kaufe mir immer neue, wenn die kaputt sind.
Immer?
Immer.
Warum?
Das macht doch gar keinen Sinn zu reparieren.
Warum, glauben
Sie? Weil es zum Teil teurer ist, als wenn man die neu kauft, die Geräte. Allein schon die Lauferei. Bis das mal eine Werkstatt gefunden hat, dann warten sie 6 oder 8 Wochen oder noch länger. Die wollen ja alle nicht.
Herr Stude, die wollen ja alle nicht, hat der Herr in der Umfrage gesagt und hat seine Erfahrungen in Köln in Nordrhein-Westfalen gemacht. In Thüringen und insbesondere bei Ihnen im Betrieb wäre er mit einem Reparaturwunsch aber schon an der richtigen Adresse, oder?
Ja, schon, klar. Davon leben wir.
Wie lange dauert das denn normalerweise bei Ihnen, bis ein Gerät repariert ist? Weil er sagt ja auch, da wartet man 6 bis 8 Wochen.
Also 6 bis 8 Wochen ist größtenteils unrealistisch. 2-3 Tage.
Ah,
wenn,
ja, okay.
Wenn die Ersatzteile irgendwo nicht verfügbar sind, dass wir sie nicht lagernd haben, dann 2-3 Tage, wenn wir sie von unserem Ersatzteillieferanten lagernd bekommen, dann habe ich sie innerhalb von 24, 48 Stunden habe ich sie da.
Okay, also sind sie eigentlich genauso schnell wie so ein Internetversand.
Ja,
Handel.
Ja, weil wir kriegen täglich Ersatzteillieferungen und das klappt eigentlich, wenn sie lieferbar sind und der Hersteller sie hat. Ne?
Also, genau, das ist ja
da ist
auch ein wichtiger
Problem.
Punkt. Da sprechen wir später, glaube ich, nochmal ausführlicher drüber. Es gibt aber ja Geräte, die Sie bei Ihnen im Betrieb grundsätzlich nicht reparieren. Welche sind das und warum reparieren Sie die nicht?
Also das Einzige oder ein Großteil, was wir nicht reparieren, sind Küchengeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Elektroherde. Das liegt aber eigentlich eher daran, dass ich kein Manpower habe. Mir fehlt ein Techniker, der das kann.
Okay, weil die komplizierter sind oder?
Nee. Also als Techniker kann man nicht alles können.
Ja.
Also nicht alles reparieren. Also wir können schon sehr viel. Ich habe noch einen Kollegen, der hat sich spezialisiert auf Kaffeefeuerautomaten, repariert die sehr gut, sehr schnell. Aber wenn es dann zu breit gefächert wird, wir machen ja von Smartphone, Tablets über Fernseher, Unterhaltungselektronik, Röhrengeräte, alles Mögliche. Aber wenn dann noch Hausgeräte wie Waschmaschinen und Geschirrspüler und Elektroherde kommen und das wird dann zu viel.
Sprengt den Rahmen so ein bisschen.
Das sprengt den Rahmen, genau. Deswegen braucht man dann Dollar für jemanden, der speziell das macht. Aber dafür haben wir ein Partnerunternehmen bei uns in der Region, der das für unsere Kunden dann macht. Und
ah,
wir
okay,
machen
also
dann,
die Leute schicken sie nicht weg, die eine kaputte Spülmaschine haben.
Ich weise die
nur
dann
woanders
auf auf den Kollegen und der Kollege verweist das, was er nicht macht, dann zu uns.
Okay. Was war denn so das Gerät, das Sie am liebsten repariert haben, wo Sie am stolzesten waren, dass Sie das nicht wegschmeißen mussten oder die Person, die es gebracht hat?
Also was jetzt ich als Kurioses fand ich halt ein RG58, das ist so ein DDR-Mixer, das mit dem wieder zum Laufen gekriegt haben.
So ein Küchenmixer.
So ein Küchenmixer, genau. Mhm. Der dann schon seine 40 Jahre auf der Uhr hatte oder 50 Jahre, den wir dann wieder ins Leben gerufen haben und die Kundin sehr glücklich war. Das ist schon so ein Highlight, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht schafft das dann nochmal 40, 50 Jahre.
Genau.
Der Reparaturbonus in Thüringen läuft ja jetzt, also der läuft ja immer für eine gewisse Zeit, solange bis das Budget alle ist. Merken Sie das, dass Sie mehr zu tun haben in Ihrem Betrieb, wenn gerade eine Runde Reparaturbonus läuft und noch Geld im Topf ist?
Also ich merke auf jeden Fall, dass die Ablehnung einer Reparatur viel geringer ist. Also das auf jeden Fall, dass ich jetzt sage, okay, wir haben die und die Reparaturkosten und der Kunde entscheidet sich dann für eine Reparatur. Das ist auf jeden Fall massiv.
Okay, also wenn kein Geld mehr da ist, dann sagen die Kunden eher, die Reparatur ist schon relativ teuer, vielleicht kaufe ich mir lieber ein neues Gerät.
Genau, also die Akzeptanz der Reparaturkosten ist halt abhängig davon, ob es im Topf noch Geld ist und sie das beantragen können oder nicht.
Ja, kann man ja auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen.
Ja, klar.
Frau Mertin, Sie arbeiten bei der Verbraucherzentrale in Thüringen, die sich ja um die Auszahlung des Reparaturbonus kümmert. Und dass der was bringt, dass damit in Thüringen mehr Leute ihre kaputten Geräte reparieren lassen, so wie Herr Stude das ja auch feststellt, das hat ja sogar eine wissenschaftliche Untersuchung bestätigt. Jetzt läuft ja gerade seit Mitte Mai die vierte Runde. Wie viel Geld ist denn aktuell noch übrig im Topf?
Also im Topf sind aktuell noch 142.000 Euro und unsere Erfahrung so aus den vergangenen Wochen und auch aus den vergangenen Förderperioden zeigt, dass der Topf ungefähr noch 4 Wochen ausreichen wird, um den Reparaturbonus beantragen zu können.
Okay, also wird schon langsam eng, muss man sich in Thüringen überlegen, wenn man jetzt ein kaputtes Gerät hat, dass man demnächst dann...
Sollte man jetzt die Reparaturwerkstatt aufsuchen,
ja.
Genau.
Hm. Sie haben ja über die letzten Jahre auch ein bisschen Statistiken erhoben. Welche Geräte werden denn am häufigsten repariert?
Also am häufigsten werden Mobiltelefone repariert und zwar mit 33% aller Anträge, die bei uns eingehen, das sind Mobiltelefone. Mhm. An den zweiten, dritten, vierten und fünften Plätzen kommt die weiße Ware, das heißt Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, Herd und Backofen. Und erst danach kommen kleinere Geräte wie zum Beispiel PC, Laptop oder Nähmaschine.
Und gibt es in Thüringen Hotspots, wo am meisten repariert wird? Also gibt es irgendwie Regionen, wo die Leute anscheinend wissen, dass es den Reparaturbonus gibt und Regionen, wo Leute es vielleicht nicht wissen und nie was ein Antrag kommt von denen?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir Anträge aus dem ganzen Bundesland bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr gut verteilt. Die meisten Anträge bekommen wir aus Erfurt und Jena, aber das sind auch die großen Städte, da leben die meisten Menschen. Von daher kann man wirklich sagen, es ist ausgewogen über Thüringen verteilt.
Also funktioniert anscheinend auch die Information ganz gut, also dass die Leute in Thüringen wissen, dass es den Reparaturbonus gibt.
Ja, das funktioniert sehr gut. Wir informieren natürlich über die Medien, aber auch die Reparaturbetriebe sind für uns sehr wertvoll. Wir haben jetzt in dieser Förderphase ein Plakat entwickelt und auch einen kleinen Flyer, den wir den Reparaturbetrieben zur Verfügung stellen zum Ausdrucken. Teilweise war es auch so, dass sich die Reparaturbetriebe eigene Plakate ausgedacht und ausgedruckt haben. Also das wird schon ganz gut verbreitet, die Nachricht, dass es den Reparaturbonus gibt in Thüringen.
Und wofür kann man keinen Reparaturbonus beantragen? Es gibt ja, also der bezieht sich ja nicht auf alle Geräte, die es gibt.
Ja, genau. Ich würde gerne mal so rum anfangen. Also grundsätzlich sind förderfähig alle haushaltsüblichen Elektrogeräte. Also genau die Geräte, bei denen der Neukauf auf der Reparatur vorgezogen wird, weil die Reparatur eben zu teuer ist oder zu umständlich. Ausgeschlossen haben wir Geräte, die man auf jeden Fall reparieren würde. Zum Beispiel E-Bikes oder E-Roller, Haustechnik wie eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage, aber auch große Möbelstücke wie verstellbare Fernsehsessel oder Treppenlifte. Also ich glaube nicht, dass jemand sagt, mein Treppenlift, den möchte ich lieber nicht reparieren lassen, da ist mir die Reparatur jetzt zu teuer oder
da
zu umständlich.
Da kaufe ich lieber direkt einen neuen.
Den reiße ich raus und kaufe mir direkt einen neuen. Nee, genau. Also das würde nicht dem Geist dieses Projekts entsprechen und deswegen haben wir diese Elektrogeräte ausgeschlossen.
Und dieses Projekt war ja eine Initiative des grün geführten Umweltministeriums in Thüringen, die jetzt, die Grünen sitzen nicht mehr mit im Landtag in Thüringen. Wird es den Reparaturbonus denn auch mit einer neuen Landesregierung noch geben? Also können Sie jetzt auch nur spekulieren, weil es die Landesregierung noch nicht gibt, aber.
Ja, genau. Also das kann ich leider an dieser Stelle überhaupt nicht beantworten, diese Frage. Aber wir von der Verbraucherzentrale, die ja die Auszahlung des Bonus übernehmen und das ganze Organisatorische, wir würden das sehr begrüßen, wenn es dieses Projekt, diesen Fördertopf auch in der nächsten Legislaturperiode weitergeben würde.
Sie haben ja jetzt auch die Infrastruktur und wahrscheinlich läuft es jetzt in der vierten Runde auch schon besser als in der ersten Runde, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und er wird, wie gesagt, sehr gut angenommen und die VerbraucherInnen warten auch auf den Reparaturbonus. Also die fragen, wenn es mal gerade kein Geld gibt, dann kommen trotzdem immer Nachfragen bei uns an. Was ist denn damit? Können wir das wieder nutzen? Also es hat auf alle Fälle schon etwas gebracht und wir haben den Bonus ja auch begleiten lassen durch das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration und wir können auch sagen inzwischen, ja, es hat etwas genützt. Also dieser Bonus trägt etwas bei zur Schonung der natürlichen Ressourcen.
Frau Janssen, das Recht auf Reparatur kommt bis spätestens 2026. Ich habe eben schon mal erwähnt, ne, dass das EU-weit beschlossen wurde. Was erhoffen Sie beim Umweltbundesamt sich davon? Was glauben Sie, was wird sich konkret ändern?
Das geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Das ist überhaupt in den letzten Jahren sehr schön, dass die Aufmerksamkeit für das Thema Reparatur sehr stark gestiegen ist. Es steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung als Thema drin. Und dass die EU das auch aufgegriffen hat, hat uns natürlich sehr gefreut. Man muss dazu wissen, dass das Recht auf Reparatur, das dann ja in zwei Jahren, ab in zwei Jahren gelten soll, erstmal nur für eine begrenzte Anzahl von Produktgruppen gilt. Also nur für solche Produkte, für die auch schon Reparierbarkeitsanforderungen in anderen Regelungen festgelegt sind. Also zum Beispiel Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlgeräte und so weiter. Für die zitierten Nähmaschinen und Toaster gilt es leider noch nicht.
Das wird Aha, vielleicht wissen Sie, wie da die Grenze gezogen wurde?
Also es gibt ja außer dem Recht auf Reparatur in dieser Richtlinie, gibt es ja auch noch die Ökodesign-Richtlinie.
Die gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren.
Die gibt es schon seit ein paar Jahren und da gibt es für viele Produkte, inzwischen sehr, sehr viele Produkte, die ich auch nicht alle auswendig kenne, gibt es Produktanforderungen. Das hat sich anfangs nur auf den Energieverbrauch in der Herstellung bezogen. Und da sind jetzt aber in den letzten Jahren zunehmend auch Anforderungen ans Produktdesign dazugekommen. Und eben
dass
auch
die Geräte so gebaut werden, dass sie überhaupt repariert werden können, genau. Und nicht alles verklebt ist zum Beispiel.
Genau. Dass man, und da stehen dann in der Regel in den Produktanforderungen auch Anforderungen drin, wie lange Ersatzteile bereitzuhalten sind oder bei den Smartphones und Tablets beispielsweise auch Fristen für die Software-Updates, was wir natürlich auch sehr begrüßen. Und für diese Produkte, für die in den Eco-Design-Regelungen schon Anforderungen an die Reparierbarkeit festgelegt sind, für die gilt jetzt auch das Recht auf Reparatur. Und wir hoffen natürlich sehr, dass da nach und nach auch weitere Produktgruppen dazukommen und die dann auch, das ist auch zumindest vorgesehen im Recht auf Reparatur, dass die dann auch hinzugefügt werden in diesen Anhang der Recht auf Reparaturrichtlinie, in dem geregelt ist, für welche Produktgruppen das gilt. Aber man darf jetzt dann auch nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt seinen Toaster morgen noch nicht repariert kriegt, weil die Toaster sind eben noch nicht dabei.
Okay, da kann man vielleicht dann trotzdem ins Repair-Café gehen oder
genau,
so. Das ist vielleicht auch nicht so teuer, einen Toaster zu reparieren.
Genau, ja. Kommt ein bisschen auf den Toaster an, aber
ja.
das wünschen wir uns natürlich sehr, dass also mit dem, was wir jetzt heute hier auch machen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher da auch sehen, dass das geht und es gibt so viele Repair-Cafés und es gibt den runden Tisch Reparatur, der das auch vorantreibt und da wünschen wir uns natürlich sehr, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch dann, wenn sie ein Gerät haben, nicht gleich aufgeben und das Ding zum Wertstoffhof bringen, sondern das erstmal versuchen. Also bei einem Handwerker um die Ecke oder in einem Repair-Café oder
bei einem versierten Bekannten oder
genau,
was weiß ich.
Genau.
Was halten Sie denn von so einem Reparaturbonus wie in Thüringen? Würden Sie sich das grundsätzlich auch bundesweit wünschen?
Also als Verbraucherin fände ich das natürlich prima. Da würden mir auch ein paar Geräte einfallen, die ich noch im Keller habe und die ich schon längst mal reparieren wollte.
Die sammeln Sie für bessere Zeiten.
Genau, die sammle ich für bessere Zeiten oder für den Tag, an dem ich mal Zeit habe, mich darum zu kümmern. Als Umweltbundesamt-Mitarbeiterin bin ich da ein bisschen skeptisch, weil ich denke, das ist wirklich eine sehr, sehr teure Maßnahme. Da muss man überlegen, kann man das Geld nicht auch an anderer Stelle für Reparatur ausgeben, zum Beispiel um Ausbildung im Handwerk zu fördern, um ehrenamtliche Reparaturinitiativen zu unterstützen und so weiter. Und ich habe auch ein bisschen die Bedenken, dass vielleicht, wenn, also wir sind irgendwie eine der größten Volkswirtschaften in der EU und wenn Ersatzteile jetzt bezuschusst werden, dass dann womöglich die Preise von Ersatzteilen steigen könnten. Das wäre natürlich genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja, dass Reparatur günstiger wird und billiger wird.
Und auch die Ersatzteile, ja.
Aber das ist noch nicht ausgestanden und das wird die Zukunft zeigen, was mit dem Reparaturbonus passiert.
Muss man noch ein bisschen abwarten. Frau Meier, Sie setzen sich mit dem runden Tisch seit mittlerweile 9 Jahren dafür ein, dass mehr repariert wird. Jetzt kommt EU-weit das Recht auf Reparatur. Können Sie sich jetzt zurücklehnen oder was vermissen Sie noch?
Das wäre schön, wenn wir es jetzt geschafft hätten quasi. Ja, soweit sind wir leider noch nicht. Frau Janssen hat es ja gerade schon erklärt, das, was jetzt auf EU-Ebene verabschiedet wurde, gilt erstmal nur für wirklich wenige Produkte. Und auch halt für die, die sowieso schon ganz gut reparierbar sein sollen. Das heißt, diese ganze große Masse an Geräten, die wir im Haushalt haben, die wir im Alltag benutzen, genau, Haushaltskleingeräte oder auch Unterhaltungselektronik, was jetzt über Smartphone und Tablet zum Beispiel hinausgeht, ist alles noch nicht mit drin in dieser Richtlinie. Und es ist auch die Frage, wie schnell wir tatsächlich dahin kommen, dass der Anwendungsbereich größer wird. Also das wird schon noch eine ganze Ecke dauern, bis wir wirklich für eine große Breite oder eine große Masse an Produkten da Veränderungen im Alltag feststellen können, ja, dass wir merken, okay, irgendwie wird's günstiger und einfacher zu reparieren und diese ganzen Punkte, die Sie auch am Anfang eingespielt haben aus der Umfrage von den Leuten auf der Straße, dass Reparieren halt zu teuer ist, zu aufwendig, dass man gar nicht weiß, wohin gehe ich oder wie lange dauert das Ganze. Da müssen wir halt hinkommen, dass eigentlich ganz klar ist, ich weiß, wer mir helfen kann oder was ich machen kann. Das Ganze dauert nicht lange, das Ganze ist nicht teuer. Und es ist wirklich eine richtige Alternative zum Neukaufen.
Also vor allen Dingen muss es billiger sein als Neukaufen eigentlich, oder?
Genau. Und theoretisch sollte es das ja eigentlich auch sein. Ja, eine Reparatur bedeutet eigentlich, dass ich einen Teil des ganzen Gerätes austausche. Da ist eigentlich die Frage, warum ist das überhaupt so teuer? Das heißt, da ist noch einiges zu tun, bis wir da hinkommen, dass das Reparieren wieder so normal und einfach ist. Und genau, da haben wir noch einiges vor.
Die Frau Janssen hatte, glaube ich, eben schon mal das Stichwort Wirtschaft genannt. Die Politik will ja immer auch eigentlich die Wirtschaft fördern, ne? Wirtschaftsstandort Deutschland und so weiter. Da ist doch aber dann Reparieren eigentlich eher kontraproduktiv, weil dann werden ja weniger Produkte verkauft, oder? Wie muss man das
sehen? Ja gut, an sich bedeutet Reparieren schon ganz klare, vor allem auch lokale Wirtschaftsförderung. Ja? Also die Frage ist eben, wo wird das Gerät produziert und wo wird es repariert? Da ist ganz klar, die Reparatur findet in Deutschland statt. Also Reparatur ist ganz oft eben eine nahe Dienstleistung, die bei ganz vielen Geräten oder Produkten eben Sinn macht, wenn sie nah stattfindet. Es gibt natürlich auch Versandreparaturen, aber auch die werden jetzt nicht über den halben Globus geschickt. Das heißt, grundsätzlich ist, das sehen wir auch in Thüringen, Reparaturförderung eine Wirtschaftsförderung, eine lokale Wirtschaftsförderung. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass immer mehr Hersteller, also die Industrie, sich natürlich auch darauf einstellt, dass ihre Geschäftsmodelle zirkulärer werden, dass sie selber auch feststellen, okay, Langlebigkeit und Reparierbarkeit, das sind Dinge, die zum einen die VerbraucherInnen sich wünschen, die jetzt aber auch politisch gewollt sind und die über gewisse Anforderungen auch festgeschrieben werden, sodass sie dann auch ihre Geschäftsmodelle und ihre Art und Weise, wie sie auch mit Produkten umgehen oder sie designen oder auch bewerben, sich Dinge verändern. Genau, da gibt es auf jeden Fall einige, die das schon mehr tun und andere, die das noch nicht so sehr tun. Aber da freuen wir uns natürlich über alle Hersteller, die diese Aspekte Langlebigkeit und Reparierbarkeit auch wirklich zu ihrem Markenkern machen.
Wir schauen jetzt mal über die Grenze nach Frankreich. Da gibt es auch schon seit mehreren Jahren einen Reparaturbonus, aber der funktioniert da ein bisschen anders. Um dessen Abwicklung kümmern sich direkt die Geschäfte. Was für die Kundinnen und Kunden heißt, dass sie im Geschäft direkt weniger bezahlen. Und es können mittlerweile nicht nur elektronische Haushaltsgeräte wie Fernseher, Smartphones, Waschmaschinen, Staubsauger oder Kaffeemaschinen mit staatlicher Förderung repariert werden, sondern seit dem letzten November auch Kleidung und Schuhe. Mehr dazu von Susanne Krause.
Nogent-sur-Seine, 6000 Einwohner, gut 100 Kilometer östlich von Paris gelegen. Im schmucken Zentrum betreibt Nadine Petillat seit 15 Jahren ihren Kurzwarenladen. Neben Wolle und Nähzeug gibt es hier auch eine Änderungsschneiderei. Und seit letztem Spätherbst bietet sie auch den Reparaturbonus an.
J'ai été contacté par les services.
Damals kam ReFashion auf mich zu, ein vom Modesektor gegründeter Verband, der im Bereich Kreislaufwirtschaft agiert. Ich habe gleich zugesagt, ich bin ein Reparierfan. Ich musste nur meine Zulassung als Änderungsschneiderin belegen. ReFashion hat mir dann ein Bonuszertifikat und ein Belegheft für die Rechnungen geschickt.
Des affiches, les tarifs et un facturier.
Nadine Petillat blättert im Fakturenheft. Darin vorgedruckt sind die Arbeiten, die vom Bonus profitieren, sowie dessen jeweilige Höhe. Für die Reparatur eines Lochs in einer Hose, von Nadine Petillat mit 12 Euro veranschlagt, zahlt die Kundschaft lediglich 5 Euro. Der Austausch eines langen Reißverschlusses kostet eigentlich 29 Euro, dank Reparaturbonus de facto aber nur 15 Euro.
Donc après, moi j'ai juste à prendre en photo le vêtement.
Alles, was ich zu tun habe, ist, das reparierte Kleidungsstück sowie die Rechnung zu fotografieren und diese Dokumente an ReFashion zu schicken. Bis zum 10. des Folgemonats überweist ReFashion dann den von mir vorgestreckten Bonusbetrag. In ihrer Region gäbe es nur einen weiteren Betrieb mit Reparaturbonusangebot. Bei mir läuft viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Seit ich zum Bonusnetzwerk zähle, habe ich Kunden dazu gewonnen. Mein Umsatz hat sich um ein Viertel erhöht. Im Internet findet man auf mehreren Seiten Listen mit allen Betrieben, die den Reparaturbonus anbieten, sei es für Kleidung, Schuhe oder elektrische und elektronische Haushaltsgeräte. Das Programm boomt. Bei dessen Start im Dezember 2022 verfügten 500 Betriebe über das Label Cali Repar. Heute sind es 11-mal so viel. Bislang wurden 400.000 Reparaturen vom Staat bezuschusst, mit insgesamt mehr als 11 Millionen Euro. Die Hitparade führen Smartphones an. Aktuell in Mache ist ein Index zur Haltbarkeit eines Geräts. Am Projekt beteiligt ist auch der Verein Hopp. Der betreibt seit 2015 Lobbyarbeit für eine möglichst lange Lebensdauer von elektrischen und elektronischen Geräten. Hop-Mitarbeiterin Flavie von der Scher nennt zwei Mankos beim aktuellen Bonussystem. Der gilt bislang erst ab einer gewissen Höhe der Rechnung und der Reparaturbonusfonds wird bislang gar nicht richtig ausgeschöpft, ganz einfach, weil viele von dessen Existenz nichts wissen. Es braucht mehr Aufklärung. Immerhin gibt es heute eine ganze Latte von Produkten, deren Reparatur bezuschusst wird. Nämlich insgesamt 73 Produktgruppen. Für quasi alle geläufigen Haushaltsgeräte, von der Abzugshaube über den Elektrorasierer bis zur Waschmaschine und zudem für Dampfdruckreiniger und elektrische Rasenmäher. Geplant ist, auch den Möbelsektor in das System einzugliedern.
Frau Meier, wenn Sie das hören, wie Reparieren in Frankreich läuft und was da noch so alles geplant ist, schauen Sie so ein bisschen neidisch über die Grenze?
Ja, kann man schon sagen. Was ja an dem französischen Bonus wirklich auch sehr interessant ist, ist, dass das Ganze eben nicht öffentlich finanziert ist, sondern herstellerfinanziert. Ja, das Ganze läuft eben so, dass Hersteller über die erweiterte Herstellerverantwortung, die gibt es schon seit einer Weile, da geht es eben darum, dass Hersteller über den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte eben die Verantwortung auch dafür übernehmen, was damit passiert und dass sie eben das schädliche Umwelt Folgen, dass sie dafür aufkommen, zum Beispiel eben für eine Sammlung zahlen oder dafür, dass das Ganze eben sachgemäß entsorgt wird. Da haben sie jetzt in Frankreich eben, sind sie einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, okay, wir wollen auch, dass eine Reparatur eben über diese erweiterte Herstellerverantwortung finanziert wird und setzen einen Fonds auf, in den Hersteller einzahlen müssen, eine gewisse Gebühr, die an sich sehr gering ist pro Produkt, aber eben für die Produkte, die sie auf den Markt bringen. Und aus diesem Topf werden dann eben die Reparaturen bezuschusst und aus diesem Topf wird der Reparaturbonus gezahlt.
Damit eben die Hersteller nicht einfach sagen können, hier wir produzieren und was dann, wenn es kaputt geht oder nicht mehr genutzt werden kann, damit passiert, da haben wir dann nichts mehr mit zu tun.
Genau, und gleichzeitig richten sich diese Gebühren oder die Höhe dieser Gebühren danach, wie nachhaltig die Produkte tatsächlich sind, die die Hersteller auf den Markt bringen.
Das heißt, wer prüft das?
Da gibt es ganz klare Kriterien, anhand derer das eben festgelegt wird. Die Hersteller müssen sich dann eben selbst einordnen beziehungsweise ihre Produkte anhand dieser Kriterien bewerten. Aber das Prinzip ist eben, dass wenn ich etwas Reparierbares oder Langlebiges oder Energieeffizientes auf den Markt bringe, dass ich dafür halt weniger Gebühren zahle, als wenn mein Produkt diese ganzen Anforderungen eben nicht erfüllt.
Herr Stude, wie klingt das französische System für Sie? Da müssten Sie sich dann ja nicht nur um die Reparaturen, sondern auch um die Abrechnungen kümmern.
Also für uns ist das Thüringer Modell eigentlich die einfachste Variante, weil der Kunde sich selber drum kümmern muss. Das muss man ehrlich so sagen. Wir haben extra die Flyer, die das Verbraucherzentrum, die Verbraucherzentrale uns zur Verfügung gestellt hat, haben wir extra drucken lassen und auf der Rückseite dann, also auf der einen Seite die Info zum Reparaturbonus und auf der Rückseite haben wir den Werbung von uns drauf drucken lassen und verteilen die an die Kunden. Die also, Geschichte mit dem Fonds, dass die Hersteller dort einzahlen müssen, das finde ich den richtigen Weg. Dass nicht der Staat und die Gemeinschaft der Menschen das zahlt, sondern die Hersteller und dass die auch abhängig davon, wie gut reparierbar ihr Gerät ist, dann unterschiedlichen Preis zu zahlen haben, das finde ich eine super Idee.
Okay, aber so der Reparaturbonus an sich, da haben Sie keine offenen Wünsche.
Ja gut, man kann sich immer wünschen zu sagen, okay, pass auf, 100 Euro maximal ist jetzt so ein Limit, könnte natürlich auch größer sein.
Ja klar.
Kann man sagen, aber die Hälfte von den Reparaturkosten erstattet zu bekommen bis zu 100 Euro, das ist schon mal eine Hausnummer und ehrlich gesagt, wir sind auch meistens darunter. Das heißt also, wir füllen meistens nicht die ganzen 100 Euro aus. Das heißt, der Kunde hat im Schnitt unter 200 Euro Reparaturkosten bei uns und von daher ist das auch eine gute Marke.
Wir haben den ersten Hörer in der Leitung, Herr Rentsch. Was haben Sie zu berichten zu dem Thema oder haben Sie eine Frage?
Ja, moin aus Hamburg, Frau Roskowski, grüß Sie. Ich habe eine Anmerkung. Ich bin selber jemand, der seit jugendlichen Zeiten an, damals mit weniger, inzwischen mit mehr Erfolg, Familiengeräte, die elektrisch betrieben werden, repariert. Mhm. Und macht das jetzt seit mehreren Jahrzehnten, inzwischen quasi für den eigenen Haushalt nahezu komplett, außer Gerätschaften, die mit Kraftstrom, mit Drehstrom betrieben werden. Und bietet das auch ehrenamtlich an seit einigen Jahren im Rahmen eines Repair-Cafés lokal. Ja, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Geräte gibt, für die es keine Reparaturmöglichkeit mehr gibt, sodass die Menschen sagen, ja, das Gerät hat jetzt so lange funktioniert, könnt ihr mal nachgucken, ob das zu reparieren geht. Und ganz häufig ist es gerade bei jahrzehntealten Geräten so, dass die im Verhältnis recht einfach zu reparieren sind, da sie noch aufschraubbar sind und nicht so verschweißt oder gefertigt, dass man sie ohne das Gehäuse zu zerstören sehr einfach aufbekommt. Und die Teile, die defekt sind, zum Beispiel eine Feinsicherung, das ist ein Standard-Ersatzteil für wenige Cent, muss mit einem Handgriff nur ausgewechselt werden und das Ganze geht wieder. Dann sind die Menschen natürlich glücklich, dass ihr altes Gerät noch weiter funktioniert. Die Repair-Café-Mitarbeiterinnen haben was für die Nachhaltigkeit getan. Und nicht selten kommen auch Menschen, die emotional an einem Gerät hängen.
Klar, ja.
Ja, und wenn die natürlich dann wieder mit einem funktionierenden Gerät wieder zurückgehen können, dann sind die natürlich umso glücklicher. Da geht es gar nicht so sehr um die Kosten, sondern überhaupt um die Möglichkeit. Oder aber zum Beispiel einige Elektrogeräte, die inzwischen ein eigenes Museum haben. Da gibt es einen deutschen Hersteller, der vom Design auch sehr schöne Geräte gefertigt hat. Da habe ich sogar schon mal mir die Mühe gemacht, in dem dortigen Museum anzurufen, um die Länge und Struktur eines bestimmten Kabels zu erfragen, das dann nachbestellt werden konnte. Das muss natürlich der Kunde dann selber machen. Und wir bauen ihm das dann an. Und dann hat er sozusagen auch noch sogar ein Original mit Originalersatzteilen repariertes Gerät wieder zurück.
Ja, super. Sie haben jetzt aber eben gesagt, Sie stellen öfter fest, dass Geräte nicht repariert werden können. Was ist da Ihr größtes Problem? Sind es da auch die Ersatzteile, dass Sie da nicht drankommen? Oder
also was anderes? Als Beispiel alte Walkman. Da ist meistens der Antriebsriemen ausgeleiert. Die Original-Antriebsriemen, wie es sie einmal als Ersatzteil gab, waren schon zu Zeiten, als man sie noch bekommen konnte, recht teuer, weil für ein bestimmtes Gerät ein Ersatzriemen. Diese Riemen werden aber durchaus nach wie vor in großen Mengen gefertigt, in unterschiedlichen Dimensionen. Man muss halt nur wissen, welche Größe man benötigt. Und wir haben halt im Repair-Café für ganz kleines Geld uns einen Vorrat an verschiedenen Größen hingelegt und können dann solche Teile auswechseln, die es offiziell mit der entsprechenden Ersatzteilnummer gar nicht mehr gibt. Das zweite Problem ist eben, dass
wo arbeiten Sie im Repair-Café in Hamburg? Für die nächsten 20 Leute, die einen kaputten Walkman haben?
Also es gibt ja gerade in Hamburg diverse Repair-Cafés in verschiedenen Stadtteilen. Genau. Ich bin halt hier in einem regelmäßig tätig, im nächstgelegenen. Und da erleben wir das immer wieder. Oder ein Vater kommt mit seinem Sohn, er hat ein altes, fernsteuerbares Auto, was nicht funktioniert, also ein Modell, und wird das mit seinem Sohn gerne weiter nutzen. Und da gibt es halt teilweise Tricks. Da weiß man, fragt man, wo habt ihr das gelagert gehabt? Ja, im Keller. Und da ahnt man schon, okay, Keller ist häufig ein bisschen feucht. Da gibt es einen sogenannten oxidierten Kontakt, meistens bei den Schiebeschaltern. Und da kommt dann ein Tropfen Alkohol in den Schalter. Und nach wenigen Sekunden geht das Ganze wieder. Die Menschen, die zu uns kommen, sollen auch selber in die Lage versetzt werden, zumindest abzuschätzen, ob so ein Gerät reparabel ist. Mhm. Und wenn Sie nicht zwei linke Hände haben und so, ich sag mal, Grundwerkzeuge wie Schraubendreher
bedienen
oder Pinzetten,
können,
dass Sie dann womöglich, und ein Lötkolben ist ja dann schon eine
Next
erweiterte
Level.
Variante,
ja.
Next Level, dass Sie aber dann durchaus auch durch Zusehen in die Lage versetzt werden, kleinere Sachen zumindest selber machen zu können.
Ja, oder Sie gucken zu und leiten die Leute an, ne?
Ja, das ist, also
nicht so
die meisten trauen sich nicht dran. Ne?
So,
also die
okay,
sagen, nee, machen Sie das mal. Und die sind froh, wenn da sich einer hinsetzt. Die sagen dann auch, meine Güte, es ist ja ein Gefummel, was Sie da machen. Und dann sagen, naja, Gefummel fängt eigentlich erst unterm Stereomikroskop an,
ja,
wenn
klar,
die Anschlüsse so klein sind, dass man da wirklich mit bloßem Auge so nicht mehr weiterkommt. Aber das ist eben auch ein Punkt. Früher wurden die Geräte mit einzelnen Bauteilen bestückt und inzwischen immer mehr mit Baugruppen, sodass man dann entweder so eine komplette Platine austauschen muss und nicht mehr ein einzelnes Teil auf der Platine, oder eben so eine Baugruppe gibt es nicht mehr. Die einzelnen Bauteile, aus denen so eine Elektronik besteht, die gibt es nach wie vor im Handel für wenig Geld.
Und manchmal sind ja auch die Teile miteinander verklebt. Das ist aber, soweit ich das verstanden habe, was sich jetzt ändern soll durch die Ökodesign-Richtlinie. Frau Janssen, vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Na, das kommt ein bisschen auf das Produkt an. Also da muss man ja wirklich genau aufs Produkt gucken. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit der Ecodesign-Richtlinie für die Smartphones und Tablets.
Genau, das ist ja ein gutes Beispiel, weil gerade bei Smartphones hört man ja häufiger, den Akku kann man gar nicht austauschen, weil der verklebt ist. Das ist aber eigentlich jetzt was sich ändern soll, oder?
Ja.
Nein?
Ja.
Oh. Schade, habe ich falsch verstanden.
Die Anforderungen an Smartphones und Tablets sind die jüngsten Ecodesign-Anforderungen, die verabschiedet worden sind vor anderthalb Jahren. Und die sehen auch vor, dass, also da hat sich wirklich viel verbessert oder wird sich viel verbessern, wenn das dann voll in Kraft ist. Das gilt natürlich immer nur auf die Zukunft hin, auf neue Geräte dann. Aber da wird sich viel verbessern, insofern, dass es längere Software-Updates gibt, dass bestimmte Ersatzteile eben für eine gewisse Frist auch vorgehalten werden müssen und so weiter und so weiter. Aber gerade das mit dem Akku ist was leider sich nicht durchsetzen ließ. Es gibt aber insofern eine Verbesserung, dass da drin steht, der Akku muss austauschbar sein, auch durch Verbraucherinnen und Verbraucher selber. Es sei denn, das Gerät ist erfüllt bestimmte Qualitätskriterien, also muss irgendwie wasserdicht sein und besonders staubgeschützt und so weiter und so weiter. Und der Akku muss dann auch eine längere Haltbarkeit haben. Das ist auch festgelegt in der Richtlinie, sodass wir hoffen, dass dadurch dann eben die Geräte auch länger leben. Und auch bei diesen Geräten, die dann, wo der Akku dann nicht mehr von Nutzerinnen und Nutzern getauscht werden kann, muss er dann aber auch als Ersatzteil verfügbar sein und auch durch geschultes Reparaturpersonal getauscht werden können. Also insofern wird sich da hoffentlich auch einiges verbessern.
Oder mit Hilfe von Herrn Rentsch. Ja, vielen Dank, Herr Rentsch, und noch einen schönen Tag für Sie.
Ebenso.
Tschüss. Wir haben schon wieder die nächste Hörerin in der Leitung. Was möchten Sie wissen oder uns erzählen?
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Viele Grüße aus Berlin. Ich habe ein Haarschneidegerät, was es ist eigentlich akkubetrieben, aber mit so einem Kabel. Der Akku funktioniert nicht mehr, weil es schon so alt ist, 20 Jahre alt oder sowas. Ich benutze es nur sehr selten, deswegen habe ich überhaupt keine Lust, ein neues zu kaufen. Und jetzt ist es so, dass die Ummantelung von dem Kabel bröselt, was einfach so ein Sicherheitsaspekt ist. Aber es funktioniert eben alles. Genau, und als das erste Bröselchen da abging, habe ich dann noch versucht, selber mit Isolierband das rumzuwickeln und so weiter. Aber jetzt löst es sich eben langsam auf und da würde ich einfach gern wissen, wo man damit hingehen kann, weil es einfach ein Sicherheitsaspekt ist. Ich benutze es ja meistens im Badezimmer, wo es einfach auch feucht ist und da möchte ich natürlich nicht lose Kabel aneinander haben.
Und das Kabel ist das, was dann zur Steckdose geht oder im Gerät selber?
Nee, das Kabel, was zur Steckdose geht.
Okay.
Genau. Ja. Eigentlich müsste man das Gerät mit dem Kabel aufladen und könnte es dann ohne Kabel benutzen. Aber es ist so alt, dass dieser Akku einfach
nicht mehr
funktioniert.
Geht.
Also ja, vielleicht ja so 30 Sekunden. Das reicht aber nicht zum Haare schneiden. Genau, deswegen bleibt das Kabel jetzt meistens dran. Die Kontakte sind gut, das Kabel ist nicht gebrochen, aber sozusagen diese äußere Ummantelung
macht Ihnen
Sorgen.
Ich weiß
nicht, was das war. ja. Gummi, na, sie bröselt einfach weg. Ja. Also die ist jetzt einfach weg so und ich möchte natürlich nicht, dass die kabellose aufeinander sind. So.
Klar. Ja, das ist eine Frage für Herrn Stude, glaube ich. Können Sie sich das vorstellen und was würden Sie da unternehmen?
Ja, jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt
Ferndiagnose.
Als Ferndiagnose, ob das realisierbar ist oder nicht. Die Frage wäre halt in dem Sinne, ob dort ein sogenanntes Netzteil für die Stromversorgung da ist und ob man es öffnen kann. Also wir kriegen sehr viele verklebte Sachen auf, auch das mit dem Akku, den Akku wechseln beim Smartphone. Als Profi ist das nicht das Problem. Größere Problematik ist wirklich, wie gesagt, diese Ersatzteilgeschichte. Bei der Hörerin ist es, glaube ich, ein Standardproblem. Also das heißt, man könnte, wenn das Gerät, also die beiden Seiten zu öffnen sind, könnte man da einfach dieses Kabel austauschen.
Okay, da müssten Sie sich es aber für anschauen können.
Genau, man muss schauen.
Gut, jetzt ist die Hörerin in Berlin und nicht in Thüringen. Aber in Berlin ist der Reparaturbonus ja auch geplant, Frau Meier. Und soweit ich das überblicken kann, bieten Sie auch eine Liste von Betrieben an, oder? Also könnte die Frau in Berlin über ihre Webseite vom Runden Tisch Reparatur einen Betrieb finden, der sich das vielleicht mal angucken kann, ohne dass sie jetzt nach Werther fährt zu Herrn Stude?
Ja, ich denke schon, dass es in Berlin auch jemanden geben müsste, der ihr da weiterhelfen kann. Beim Runden Tisch, wir haben eine Übersicht auf unserer Seite über verschiedene Reparaturplattformen, die es so gibt in Deutschland. Und da verlinken wir natürlich auch die es jetzt in Berlin gibt, jetzt seit kurzem. Das ist eine neue Initiative. Repami heißt das Ganze. Das heißt, das könnte...
Wie schreibt man das?
Das ist wie quasi Reparier mich, Repami.
Ach so, aber auf Englisch dann.
M-I
am Ende, okay.
Genau, R-E-P-A-M-I. Und dort sind eben Reparaturbetriebe in Berlin gelistet. Das heißt, es ist tatsächlich soll genau diesen Zweck erfüllen, dass wenn ich ein Gerät habe, das kaputt ist, dass ich über diese Plattform eine entsprechende Lösung finde oder einen Anbieter, der mir hilft. Dort sind sowohl gewerbliche Betriebe gelistet als auch die Repair-Cafés, die es hier in Berlin gibt. Das heißt, da bin ich sicher, dass es da sicherlich dann entsprechende Ansprechpartner gibt.
Vielleicht kann ich da kurz ergänzen. Es ist
Frau Janssen vom Umweltbundesamt.
Genau. Ja. Vielleicht kann ich da kurz ergänzen. In der Right to Repair-Richtlinie ist auch vorgesehen, dass es eine europäische Reparaturplattform geben soll, wo die Mitgliedstaaten dann zum Beispiel auch so ein nationales Reparaturregister schaffen können. So ein bisschen Vorbild dafür war die Seite, die es in Frankreich gibt. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Da kann man dann unter Produktkategorien auswählen und kriegt dann auf einer Karte gleich die Reparateure angezeigt, die da registriert sind. Das ist irgendwie sehr komfortabel und kann man gleich sehen, wer um die Ecke in der Lage ist, so ein Gerät zu reparieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Haarschneidermaschinen kennen, aber kleine Elektrogeräte, so eine Kategorie gibt es da auch. Mhm. Und das wäre natürlich eine Hoffnung, dass wir sowas in Deutschland vielleicht auch irgendwann haben.
Im sächsischen Reparaturbonus gibt es das auch.
Ah, genau, ja. Es gibt schon eine ganze Reihe von lokalen Initiativen, die solche Karten und so weiter auch angeben. Es gibt es für Schuhe zum Beispiel, für Elektrogeräte, auch private Initiativen, Ehrenamtliche. Das Netzwerk der ehrenamtlichen Reparaturinitiativen hat auch so eine Liste. Da, also die, wie gesagt, die Übersicht findet man beim Rundentisch Reparatur auf der Webseite.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, das hilft Ihnen vielleicht weiter in Berlin und dass Sie das Haarschneidergerät dann vielleicht doch noch ein paar Jahre länger noch weiterhin nutzen können.
Genau, und der Reparaturbonus in Berlin soll jetzt am 17. September starten.
Ah, jetzt ist es beschlossen. Okay. Ja. Und Frau Meier, wissen Sie dazu noch ein bisschen mehr, wie die sich das vorgestellt haben? Also ist es nach thüringischem Vorbild oder?
Grundsätzlich schon, ja. Also das Ganze ist eben öffentlich finanziert und es gibt eben einen Zuschuss über die Hälfte der Reparaturkosten. Ganz genau bin ich da aber auch noch nicht informiert, also wie hoch die Höchstsumme ist. Und grundsätzlich soll es aber wohl auch für die normale Haushaltselektrogeräte gelten. Genau, aber das.
Okay, die Details muss man noch ein bisschen abwarten, dass die Infos da kommen.
Genau.
Okay. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr alleine hier im Studio in Köln. Meine Kollegin Britta Mersch ist dazu gekommen und zwar mit einem Stapel Papier, denn sie hat den Überblick über die Fragen von Hörern und Hörerinnen, die per E-Mail angekommen sind. Frau Mersch, was wollen die Menschen wissen zum Thema Reparieren?
Also erstmal haben wir total viele Erfahrungsberichte bekommen. Also es kommt gut an, diese Idee, und viele möchten das auch machen. Aber es gibt dann auch immer so ein paar Bedenken. Und eine Frage zum Beispiel ist die nach der Haftung oder beziehungsweise, ja, wer haftet eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel der Toaster im Repariercafé repariert wurde und dann später zum Beispiel die Wohnung in Brand setzen würde? Also
ja, da gibt's ja dann keine Garantie, dass es irgendwie länger funktioniert oder so. Da weiß ich gar nicht, wer von Ihnen das beantworten kann, die Frage. Vielleicht die Frau Mertin, weil Sie haben ja auch mit Repair-Cafés schon mal ein bisschen was zu tun.
Ja, genau. Also wir fördern auch den Besuch im Repair-Café, einfach auch als Ort der Bildung, des Beisammenseins, des gemeinsamen Werkelns. Aber tatsächlich ist es so, wenn Sie ins Repair-Café gehen, dann besteht da ein gewisses Risiko, ja.
Also da haftet dann keiner dafür, außer ich selber. Also habe ich dann, ist so mein eigenes Risiko, wenn anschließend
also der Toaster nicht ganz in Ordnung ist. Also als Hausbetrieb ist es so, dass wir eine sogenannte VDE-Prüfung, beziehungsweise gibt es jetzt eine Europanorm dafür, durchführen, um genau sowas zu verhindern. Wie weit das in Repair-Cafés durchgeführt wird, weiß ich nicht, da das ja
Freiwillige sind, EhrenamtlerInnen. Genau,
ne? Ja. Ich kann da gerne auch noch mal kurz das
ja, die Frau Meier vom genau. Rundentisch.
Genau, also es gibt keine Pflicht für Repair-Cafés, eine solche VDE-Prüfung auch abzulegen, wie das eben in gewerblichen Betrieben ist. Das findet manchmal statt, aber eben nicht immer. An sich sind Repair-Cafés eben Orte, an denen ich Hilfe zur Selbsthilfe erhalte. Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, eben diese Hürden abzubauen, quasi diese Angst quasi ein Gerät mal ein bisschen besser kennenzulernen und sich das anzuschauen, aufzuschrauben und da eben Hilfe zu bekommen. An sich sind Repair-Cafés quasi für die Tätigkeiten, also die allermeisten in Deutschland, für die Aktivitäten vor Ort, also für die Reparaturvorgänge und das, was vor Ort passiert, sind sie versichert. Über eine
Haftpflichtversicherung. Also wenn während der Reparatur irgendwas, jemand einen Stromschlag kriegt oder so, was weiß
genau, ich. Genau, können natürlich keine Gewährleistung oder Haftung übernehmen für alles, was danach zu Hause passiert. Es gibt aber auch jetzt in der Praxis tatsächlich keine Fälle, wo mal irgendwann was passiert wäre. Ja, also wir haben tatsächlich mal vor ein paar Jahren uns das angeschaut, die Schadensfälle bei Repair-Cafés auch vor Ort. Das sind Dinge wie, jemand ist irgendwie von der Leiter gefallen oder ein Schlüssel wurde verloren oder irgendwie sowas, wo eine Versicherung dann einspringen musste. Das heißt, tatsächlich sieht man in der Praxis, dass das eine sehr sichere Angelegenheit ist.
Okay, und im schlechtesten Fall zu Hause geht's wieder kaputt und dann funktioniert es halt doch nicht weiter. Wahrscheinlich, genau. Ja. Frau Mersch.
Genau, es kommen auch immer noch Fragen so nach der Abwägung. Also hier hat zum Beispiel jemand einen Laptop seit fast 7 Jahren, das zeigt jetzt erste Alterserscheinung, Batterie schwächelt und jetzt ist eben die Entscheidung, Akku für 250 Euro austauschen und dann vielleicht 3 Jahre länger das Gerät nutzen oder lieber ein neues Gerät. Also es ist ja dann auch so, dass man dann abwägen muss, Kosten nutzen. Also gibt's da eine Faustregel, wie man das machen kann?
Ja, und wahrscheinlich spielt da ja auch noch mit rein hier Software-Updates und so weiter. Herr Stude, wir hatten da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Vielleicht können Sie da Ihre Erfahrungen nochmal teilen. Also was ist das Problem mit Laptops, Handys und Tablets ja auch?
Ja, also bei dem Laptop, der 7 Jahre alt ist, würde ich aus der Sicht, dass nächstes Jahr der Windows 10 Support abgesagt ist. Das heißt, ab nächstes Jahr wird es für Windows 10 keine Sicherheitsupdates mehr geben. Laut Microsoft würde ich es überlegen, 250 Euro zu investieren. Aber ich weiß nicht, wo die Summe mit den 250 Euro für eine Akkureparatur herkommt.
Wäre es bei Ihnen günstiger?
Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wenn ich jetzt nur weiß, es ist ein Laptop. Ja,
okay.
Ob es jetzt
Sie müssten wissen, welches
den,
Modell, was genau, für ein Hersteller genau. und so weiter.
Aber okay. Es gibt natürlich auch Alternativersatzteile, wo man sagt, vielleicht kann man einen Alternativakku nehmen und statt dem Originalen, der utopisch teuer ist, nimmt man einen Alternativen, der vielleicht nur einen Bruchteil kostet.
Und dann muss man eben überlegen, ob einem das wert ist, genau. eben vor dem Hintergrund, dass die Updates dann ab nächstem Jahr nicht mehr kommen.
Ja, aber da gibt es immer noch die Möglichkeit, zumindest bei Windows-Betriebssystemen zu sagen, okay, ich installiere ein anderes Alternativbetriebssystem wie Linux oder halt Windows 11. mit Umgehung der Restriktionen von Microsoft, dass man sagt, ich installiere Windows 11, trotz dass Microsoft sagt, du darfst das nicht installieren.
Okay, dann könnte man das Gerät schon auch noch länger nutzen.
Genau. Anders ist es bei den Smartphones und Tablets. Da, die sind so dicht, sage ich mal, da kann ich kein anderes Betriebssystem installieren. Da bin ich abhängig auf den Hersteller oder von dem Hersteller und kann halt nur die Software, die der Hersteller mir zur Verfügung stellt, auch installieren. Und wenn ich dann ein Gerät habe, was 8 Jahre alt ist, dann sage ich, komm, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn mehr, wenn ich keine Sicherheitsupdates und keine Updates für meine Apps bekomme.
Dann würden sogar Sie dazu raten, sich ein neues Gerät zu kaufen.
Ja.
Oder ein neueres, gebrauchtes.
Ja, so wie ich merke, dass ich keine Updates mehr für Programme bekomme und die Programme danach nicht mehr funktionieren oder halt nur auch eingeschränkt funktionieren, dann rate ich eigentlich eher davon ab. Aber das ist eher so der Weg dann nach 6 bis 8 Jahren.
Ja, okay, das kann man sich ja so ein bisschen als Faustregel vielleicht merken.
Darf ich dazu was ergänzen?
Frau Janssen vom Umweltbundesamt, ja, genau. Sehr gerne.
Also erstens, Linux ist immer eine gute Idee, das funktioniert recht gut, benutze ich privat auch. Und auch bei Smartphones und Tablets ist das in gewissem Rahmen durchaus möglich. Also bei Android-Betriebssystemen gibt es inzwischen Möglichkeiten, die mit einer freien Software auch weiter zu betreiben. Mhm. Da findet man im Internet auch Anleitungen, Upcycling Android vielleicht mal in eine Suchmaschine der eigenen Wahl eingeben. Das ist ein kleiner, sehr rühriger Verein, Free Software Foundation Europe, der da Anleitungen zur Verfügung gestellt hat. Das beim iPhone geht das leider nicht so gut, aber bei Android-Geräten, bei vielen Geräten ist das tatsächlich möglich und da findet man Anleitungen zuhauf im Internet, wie man das machen kann.
Okay, also lohnt sich auch nochmal eine kleine Recherche unter Umständen, bevor man es aufgibt.
Ja, aber ich rate davon ab.
Okay, warum?
Es gibt dort zwei Probleme, die dort meiner Meinung nach stehen. Und zwar die erste Nummer ist, man muss dazu in der Regel sogenannte Root-Rechte, also Administratorrechte, an dem Smartphone bekommen. Die hat man standardmäßig nicht. Man muss dort Software flashen, also installieren, über Wege, die halt nicht vorgesehen sind. Und da hat man auch ganz schnell einen Briefbeschwerer statt einem funktionstüchtigen Smartphone danach.
Aber wenn das Smartphone sowieso ein Briefbeschwerer ist, weil man es mangels Sicherheitsupdates, dann kann man es auf jeden Fall mal versuchen.
Ja.
Bei Laptops ist das einfacher.
Genau.
Also Linux, da ist die Auswahl auch sehr groß mit Linux-Betriebssystemen.
Ja.
Allerdings machen auch manche Apps wie Bank-Apps oder sowas prüfen, ob ein Root-Recht vergeben ist an dem Smartphone und machen dann keine Funktion mehr.
Das stimmt.
Okay, also muss man so ein paar Sachen noch im Hinterkopf behalten. Wir haben Herrn Haug in der Leitung, der jetzt schon geduldig wartet eine Weile. Und Sie haben auch noch was zum Thema beizutragen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Das Thema klang eben schon an, nämlich das Zwangsupdate auf Windows 11 für PCs und Laptops. Ich glaube, diese Gefahr, die da auch schon beschrieben wurde, dass das nämlich nicht mehr funktioniert oder dass man das umgehen kann, ich glaube, die wird unterschätzt, weil Microsoft nämlich zusätzliche Hardware-Anforderungen eingebaut hat, die bei vielen Geräten dazu führen werden, dass sie nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir stehen vor einem zusätzlichen immensen Elektronik-Schrottberg. Und die Frage ist, wer kann denn da mal was zu sagen bzw. publizieren, um den Druck zu erhöhen, diese Sachen zu verhindern.
Ich kann dazu was sagen.
Gerne.
Ja, der Herr Stude.
Also ich kann jetzt nicht den Druck erhöhen, ich kann nur dazu sagen, es gibt die Möglichkeit, nennt sich Rufus, mit dem kann man ein Installationsmedium erstellen und kann Windows 11 installieren, auch ohne die Hardware-Anforderungen zu bestehen. Allerdings sagt Microsoft dazu, dass der Hersteller der Software, also Microsoft, verhindern könnte, dort dann Updates zur Verfügung zu stellen, Sicherheitsupdates.
Nicht wollen, dass das mit ihren Geräten gemacht wird.
Genau, also mit unseren alten Geräten, dass wir die alten Geräte weiter nutzen können mit Windows 11. Deswegen hatte ich diese zwei Optionen zu sagen, okay, man nimmt ein Linux-Betriebssystem oder man nimmt halt die Möglichkeit des Umgehens der Hardwareanforderungen bei Microsoft Prozessoren ausgeschlossen wurden, die eigentlich die Anforderungen erfüllen, aber aus irgendwelchen Gründen Microsoft nicht freigegeben hat. Und deswegen kann man dann Windows 11 über den normalen Weg nicht installieren.
Ja, dann hoffen wir das Beste, dass es nicht noch mehr böse Überraschungen gibt.
Ja,
ja. Aber funktionstüchtig bleiben die Windows 10 Geräte. Das Einzige, es wird dann halt etwas unsicherer im Internet rumzusurfen, weil ich halt keine Sicherheitsupdates bekomme.
Hm. Wie ist es denn jetzt mit der Ökodesign-Richtlinie? Also könnte Microsoft das in Zukunft auch noch so machen, Frau Janssen, Frau Meier, dass die halt sagen, hier, dann wird nicht mehr abgedatet und dann müsst ihr es wegschmeißen?
Also Stand jetzt können sie das so machen, wie sie das wollen, genau, das ist komplett legal. Und das ist halt aber auch wirklich ein Problem, weil wir jetzt eben sehen, dass Millionen, viele Millionen von Geräten jetzt ausgemustert werden oder eben nicht mehr sicher genug sind, auch gerade in Verwaltung und Behörden ist das eine riesige Menge. Es gibt einen Prozess, auch für Computer, diese Ökodesign-Regelung dort festzuschreiben und auch ganz konkret eben in Bezug auf Reparierbarkeit und eben auch die Länge von Software-Updates, wie wir sie eben für Smartphones jetzt schon haben und darauf warten, dass sie in Kraft treten. Für Computer wird das Ganze eben gerade erst erarbeitet. Ja, also da sind wir noch nicht so weit. Das wird noch auch ein paar Jahre dauern, bis wir dann auch da konkrete Regelungen haben, die dann auch für neue Geräte, die auf den Markt kommen, gelten. Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch ambitionierte Regelungen sind, die auch eine gewisse Sicherheit natürlich für uns VerbraucherInnen bedeuten, dass wir wissen, ich kaufe mir ein Gerät und ich kann das auch wirklich eine lange Zeit benutzen und habe nicht diese geplante Lebensdauer von ein paar Jahren nur, weil dann irgendwann die Software nicht mehr entsprechend mitmacht oder eben unterstützt wird, obwohl die Hardware an sich noch vollkommen in Ordnung ist, ja, wie das jetzt eben mit vielen Windows 10 Geräten der Fall ist. Das heißt, noch ist das möglich, aber wir hoffen, und genau da müssen wir jetzt eben diesen Druck machen, der gerade angesprochen wurde von Herrn Haug, dass es da bald ambitioniertere Regeln und Spielregeln für die Hersteller von solchen Geräten gibt.
Dass man nach Möglichkeit dann als VerbraucherIn beim Kauf schon weiß, worauf man sich da einlässt.
Ganz genau.
Ja.
Und das wird ja auch nicht nur die klassische Informations- und Unterhaltungselektronik betreffen, sondern das sind ja immer mehr Geräte, die Software eingebaut haben und mit dem Internet vernetzt sind.
Smarte Waschmaschinen, Spülmaschinen, genau, Kühlschränke und so weiter. Ja.
Webkameras.
Also aber wenn ich meine Waschmaschine nicht mehr betreiben kann, weil ich sie nicht mehr sicher mit dem Internet verbinden kann, das ist natürlich absurd. Also
das stimmt.
Da muss es zumindest eine Möglichkeit geben, dass so Geräte dann wenigstens offline noch funktionieren. Aber das sind tatsächlich Dinge, die auch in der Zukunft noch erarbeitet werden müssen. Im Moment ist das noch nicht geregelt.
Wir machen weiter mit den Fragen, die per E-Mail gekommen sind.
Genau, wir haben natürlich viele Fälle bekommen, viele Einzelfälle. Wir können ja jetzt keine Einzelfallberatung machen, aber was wir schon immer mal gesehen haben, also ich habe zum Beispiel hier einen Fall von einer Hörerin, die sagt, sie hat eine Abluftanlage fest installiert im Haus. Die ist schon relativ alt, wurde im Jahr 2000 installiert, aber jetzt funktioniert was nicht mehr und sie möchte es reparieren lassen. Die Anlage ist bei der Firma aber nicht mehr im Programm und ist eben nicht bereit, das defekte Bedienteil zu reparieren. Hat man da irgendeine Handhabe gegenüber den Herstellern? Also kann man die Reparatur dann einfordern in so einem Fall?
Ja, wer kann die Frage beantworten?
Das kann ich gerne mal
die Frau Meier
anfangen. Genau, also da gibt es tatsächlich zurzeit eben keine rechtliche Grundlage, auf der ich das einfordern kann, gerade wenn das Gerät auch schon so alt ist. Das ist eben was jetzt mit dem Recht auf Reparatur, wie es auf EU-Ebene verabschiedet wurde, sich ändern soll. Ja, also dort ist festgeschrieben, dass Hersteller ein Reparaturangebot auch unterbreiten müssen, wenn das entsprechend angefragt wird, auch nach der Gewährleistungsfrist. Genau, aber das wird eben, wie gesagt, erstmal nur für einige wenige Produkte gelten, auch nur für die dann ab Inkrafttreten der Richtlinie neu auf den Markt kommen und nicht für die Abluftanlage, die seit 20 Jahren im Haus steht.
Und kann man denn in die Recherche gehen? Weil solche Fragen kommen natürlich auch. Also jetzt für alte Geräte, es war jetzt nicht nur diese Abluftanlage, sondern auch eine Gaskochmulde. Also damit kann man dann erstmal zu den Repair-Cafés gehen und sagen, kommt vielleicht mal zu mir nach Hause. Oder wo findet man da auch dann die Ansprechpartner für solche sehr alten Geräte?
Ja, also Repair-Cafés sind auf jeden Fall gute Ansprechpartner, die auch eine gute erste Einordnung mal geben können. Ja, die sagen können, ja, das ist was, das können wir hier direkt mit dir vor Ort machen. Oder nee, geh da mal besser noch irgendwie hier in der Werkstatt nebenan. Oder kennen dann vielleicht auch entsprechende Betriebe, die sich mit den Produkten genauer auskennen. Das heißt, wenn ich da ja ein Repair-Café in der Nähe habe, ich kann auch erstmal anrufen und mal nachfragen und dann können sie vielleicht auch telefonisch schon eine Einordnung geben. Aber das ist erstmal ein guter erster Schritt.
Und dann einfach weiter rumhören und schauen, dass man Hilfe findet.
Genau, es gibt auch online, also es gibt viele Foren oder Seiten, auf denen man Hilfe bekommt. Also oder Anleitungen, Tutorials, eben für alle, gerade für die Reparaturen, die man auch gut alleine zu Hause machen kann. Da gibt es wirklich viel tolles Material.
Genau, dazu haben wir auch viele Erfahrungsberichte bekommen. Also wirklich den Aufruf, dass man wirklich über Videos, die man im Internet findet, Staubsauger, Kaffeemaschinen, Spülmaschinen reparieren kann. Oder Frau Schadwinkel hat sich auch gemeldet und hat den Fall ihrer Spülmaschine berichtet. Da hatte sie die Idee, als sie kaputt war, mit dem Code und der Maschinenkennung im Internet zu suchen. Und dann hat sie da eine genaue Anleitung gefunden. Und sie war dann auch sehr stolz, dass das funktioniert hat. Viele schreiben aber auch nochmal zu der Verantwortung beim Kauf. Also es gibt einen Hörer, der sagt, Geräte minderer Qualität lassen sich schwieriger reparieren und dann lohnt sich das auch meistens nicht. Er sagt, Lehre fürs Leben, fürs Sparen sind wir zu arm. Und auch andere schreiben, dass es halt wichtig ist, beim Kauf darauf zu achten, dass es eben Ersatzteile gibt. Also sich da vielleicht auch schon mal zu erkundigen, wo wurde die Firma hergestellt, sind da dann auch in Deutschland Ersatzteile lieferbar. Etc.
Aber die Verantwortung sollte ja eigentlich nicht bei den Verbrauchern liegen, oder? Also ich meine, dass ich beim Kauf eines Geräts schon drüber nachdenke, ob es dafür Ersatzteile gibt.
Das ist mein Weg. So kaufe ich meine Produkte.
Ja, Sie sind ja auch Experte, Herr Stude, aber also Ihre Kunden und Kundinnen ja wahrscheinlich nicht, oder?
Doch.
Also
doch, weil ich habe,
weil Sie die gut gebrieft haben.
Nein, weil ich in meinem Ladenlokal, ich bin ja nicht nur Reparaturbetrieb, wir verkaufen auch Produkte.
Ja.
Und dort habe ich ausselektiert, welche Produkte langlebig oder halt Ersatzteilverfügbarkeit zur Verfügung stellen.
Also Sie verkaufen nur neue Geräte, die Sie anschließend auch reparieren können.
Ja.
Und wo Sie wissen, dass Sie die Ersatzteile kriegen.
Genau so sieht's aus.
Aber das Ersatzteilthema ist ja so ein generelles Problem, das aber, glaube ich, gelöst werden soll, auch mit dem Recht auf Reparatur dieser Richtlinie, die von der EU beschlossen wurde. Oder irre ich mich da, Frau Janssen?
Das ist korrekt und vor allen Dingen brauchen wir aber auch produktbezogene Regelungen, die dann wiederum unter der Eco-Design-Richtlinie verabschiedet werden. Also bei den, bei den Smartphones und Tablets beispielsweise gibt es einen Reparierbarkeitsindex jetzt. Das heißt, viele kennen das ja aus dem Elektronikmarkt, wenn man da eine Waschmaschine kaufen will, dann sieht man da diese Energieeffizienzkennzeichnung so A bis G und dann ist da so ein buntes Skala drauf und ein Pfeil und
vielleicht noch ein Plus.
Ja, die gibt es ja bei vielen Geräten inzwischen nicht mehr.
Ah, okay.
Aber das wird es bei den Smartphones und Tablets dann auch geben. Und da bezieht sich das aber auch auf die Reparierbarkeit. Da wird also auch angegeben, wie gut so ein Smartphone dann reparierbar ist. Man findet übrigens auch bei vielen ehrenamtlichen Initiativen Angaben zur Reparierbarkeit. Wenn man ein bisschen Suchmaschine bemühen, also zum Beispiel bei iFixit findet man eine Reparierbarkeitsskala für Smartphones und Tablets. Da kann man sich auch ganz gut informieren, wie gut man Geräte, also zum Beispiel den Akku tauschen kann.
Aber ist das dann eine Skala von 1 bis 10, wie gut es repariert werden kann, so grundsätzlich? Oder erfahre ich da, welche Teile gut repariert werden können? Also wie detailliert ist das?
Bei iFixit ist das relativ detailliert. Da sind dann ja auch Reparaturanleitungen verfügbar. Mhm. Die diese Reparierbarkeitsskala, die dann auf dem Produkt, auch im Elektronikmarkt oder auch im Internet dann angezeigt werden muss, da ist das nicht so detailliert. Das ist nur so eine Skala. Ich glaube, es muss angezeigt werden, ob der Akku reparierbar ist. Da bin ich austauschbar ist. Da bin ich im Moment aber nicht ganz
okay. Das gucken wir nochmal selber nach.
Genau. Genau. Aber gleichzeitig drückt dieser Wert, der ja den Reparierbarkeitswert angibt, es ist ja eine Summe quasi aus verschiedenen Bewertungskriterien und dort ist ja auch beinhaltet dann, wie gut oder wie lange auch Ersatzteile verfügbar sind. Also es sind eben verschiedene. Also es geht ums Design, es geht aber eben auch um die Verfügbarkeit von Teilen und Informationen und Software-Updates. Das heißt, wird dann alles abgebildet über diesen aggregierten Wert. Mhm. Was dort eben nicht abgebildet wird, was wir sehr schade finden, ist der Ersatzteilpreis. Ja. Das ist zum Beispiel bei dem französischen Reparierbarkeitsindex, den es schon seit ein paar Jahren gibt, der Fall. Da wird das eben mit einberechnet in diese Bewertung, weil das ist
was ja eine große Rolle spielt, genau. Ne, dafür, ob ich dann sage, ich lasse es reparieren oder kaufe ich doch ein neues Gerät.
Genau, das ist für die allermeisten Menschen der ausschlaggebende Faktor und deswegen sollte das eigentlich auch dort mit abgebildet werden.
Da kann ich eine Geschichte erzählen dazu.
Oh ja. Ja, gerne.
Ich habe gestern einen Fall gehabt, da war eine Kundin, die hat ein Fernseher gekauft, hat ihn dann, als er defekt war, zu mir gebracht. Ich sollte den Fehler analysieren. Sie hatte eine
Zusatzgarantie. Haben Sie den denn auch verkauft?
Nee, ich habe den nicht verkauft. Okay. Mhm. War der Marktführer mit S von Fernsehprodukten.
Okay, ja.
Und von denen haben wir auch schon öfter genau so einen Fall gehabt. Wir haben den Fehler gesucht. Nach einer Weile haben wir ihn gefunden. Okay, das Display, die Anzeige selbst ist defekt. Wenn jetzt das, wir kriegen einen großen Teil der Displays auch repariert, aber an dem Fall war es nicht reparabel. Wir mussten ein neues Display anbieten. Das Gerät hat gekostet im Kauf, wo die Kundin das gekauft hat, 309 Euro. Die Reparatur knapp 500 Euro.
Wow.
Dabei waren 49 Euro für den Wechsel des Ersatzteils geplant.
Ja.
Und der Rest ist Ersatzteilpreis.
Ja, okay, also Sie hätten gar nicht so viel dran verdient.
Richtig.
Hm.
Also deswegen, also es kommt nicht nur darauf zu, ist das Ersatzteil verfügbar.
Sondern vor allen Dingen, was kostet das?
Hat der Hersteller da einen Mondpreis drauf oder hat er keinen Mondpreis drauf? Ja.
Vielleicht aber schaffen wir noch...
Die Fernseher, die werden ja auf jeden Fall unter die unter das Recht auf Reparatur fallen, sobald das dann in Kraft ist. Und da steht dann ja auch drin, dass die Ersatzteile zu einem angemessenen Preis angeboten werden müssen, der die Reparatur nicht behindert. In diesem Fall ist das ja nicht erfüllt. Also da wäre ja zu hoffen, dass sich das wirklich bald ändert.
Ja, spätestens in 2 Jahren.
Genau, wir haben da auch noch 2 interessante Vorschläge von Hörern, die sich gemeldet haben. Und zwar sagt einer, wieso kann man eigentlich die Ersatzteile nicht vereinheitlichen? Also, dass nicht jeder Hersteller eigene Ersatzteile hat, sondern dass man da eine Vereinheitlichung schafft. Und Gudrun Schalkowski sagt noch, sie fände es sowieso viel besser, wenn man keine elektronischen Geräte kauft, sondern die Stunden für die Nutzung eines Geräts, also eine Waschmaschine für 10 Jahre, dann für 1000 Stunden. Und wenn das Gerät defekt ist, bekommt sie ein anderes. Die Hersteller würden sich sehr schnell umstellen und sogenannte eingebaute Schwachstellen wären kein Thema mehr.
Das ist auch eine interessante Idee.
Wir sind auch
leider schon am Ende der Sendung. Das war's für heute vom Marktplatz zum Thema Reparieren statt Wegschmeißen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Mara Mertin von der Verbraucherzentrale Thüringen, Candy Studie, der in einem Elektrofachbetrieb in Thüringen Geräte repariert, Maike Jansen vom Umweltbundesamt und Katrin Meyer vom Rundentisch Reparatur. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Britta Mersch und das Team vom HörerInnen-Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in Technik und Regie. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Donnerstag.